Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Josephine Schulz, guten Abend.
Und deshalb brauchen wir jetzt im Monat November, beginnend vom 2. November, noch einmal eine nationale Kraftanstrengung. Und all das dient dem Zweck, dann das öffentliche Leben wieder besser gestalten zu können, so etwa wie wir es heute kennen.
Eine nationale Kraftanstrengung nennt Angela Merkel also die drastischen Einschränkungen, die heute zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen wurden. Wir schauen gleich auf die Maßnahmen im Einzelnen und sprechen mit der grünen Politikerin Kirsten Kappert-Gonter darüber. Auch in Frankreich stehen weitere Verschärfungen an. Das hat Emmanuel Macron am Abend in einer Fernsehansprache angekündigt. Und die gehen noch ein ganzes Stück weiter als in Deutschland. Außerdem gucken wir nach Polen. Dort haben heute Frauenrechtsgruppen zu einem Generalstreik aufgerufen. Grund ist die geplante weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts. Und Chemnitz wird europäische Kulturhauptstadt, auch dazu gleich mehr. Wir starten mit dem Thema, das heute natürlich alle beschäftigt, Lockdown oder Lockdown-Light. Also wie stark wird das öffentliche Leben eingeschränkt, um die Zahl der Corona-Infizierten zu drücken? Bund und Länder haben sich heute auf eine ganze Reihe von Maßnahmen verständigt. Die sollen dann schon ab kommenden Montag gelten. Und Volker Findhammer fasst sie zusammen.
Anders als beim letzten Treffen war die Kanzlerin diesmal zufrieden mit dem Ergebnis der Schaltkonferenz mit den Ländern.
Bei sehr unterschiedlichen Inzidenzwerten in den einzelnen Bundesländern machen alle mit und das ist für mich eine sehr gute Nachricht.
Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der derzeit der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder vorsitzt, erklärte:
Das ist mir sehr schwer gefallen, diesen Beschluss zu tragen. Und dass wir alle miteinander auch wissen, was das bedeutet, was das für Zumutungen und für Einschränkungen für viele Menschen sind, die jetzt auf sie zukommen.
Dabei hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zuvor noch angekündigt, den Vorschlägen des Bundes nicht folgen zu wollen. Und tatsächlich findet sich am Ende der 6 Seiten wieder eine Protokollnotiz Thüringens, in der zwar keine Abweichungen, dafür aber die Forderung nach einer stärkeren Rechtfertigung durch den Bundestag und den Bundesrat erhoben wird. Nach den Worten von Angela Merkel lassen die aktuellen Entwicklungen aber keine weiteren Verzögerungen zu, wenn die Pandemie nicht aus dem Ruder laufen soll, weshalb es in den kommenden 4 Wochen wesentlich darauf ankomme, private und öffentliche Kontakte auf ein Minimum zu beschränken.
Und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Und dafür müssen wir Maßnahmen ergreifen.
Dazu zählen neben den Kontaktbeschränkungen ab dem kommenden Montag bis Ende November auch der Verzicht auf Reisen und Besuche von Verwandten. Beides soll auch stärker kontrolliert werden. Gastronomiebetriebe und Hotels sollen erneut schließen, ebenso wie Theater, Kinos, Spielhallen, Fitnessstudios sowie Schwimm- und Spaßbäder, aber auch Kosmetik- und Massagestudios, kurz alles, was der Unterhaltung und dem privaten Vergnügen dient. Doch anders als im ersten Lockdown soll es diesmal eine finanzielle Entschädigung geben.
Wir werden die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, Selbstständigen, Vereine und Einrichtungen mit einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe unterstützen. Der Erstattungsbetrag beträgt bis zu 75% für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Für größere Unternehmen müssen wir entsprechend der maximal möglichen europarechtlichen Beihilferegelungen unterstützen.
Dazu sollen Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier noch in dieser Woche konkrete Vorschläge unterbreiten. Zudem sollen die Überbrückungshilfen für die Wirtschaft verlängert und die Bedingungen für die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft verbessert werden. Nicht geschlossen werden dagegen die Schulen und der Einzelhandel mit angemessenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Die sollen auch für alle anderen Unternehmen noch einmal angepasst werden. Zudem soll erneut ein besonderes Augenmerk auf das mobile Arbeiten zu Hause gelegt werden, wo immer das möglich ist.
Es scheint kurzfristig hart, ist aber langfristig milder als die Alternativen, nichts zu tun und dann eine Endlosschleife uns mit dem Thema zu beschäftigen und das ganze Land leiden zu lassen,
sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. In 2 Wochen soll bereits die nächste Schaltkonferenz mit einer ersten Bewertung der Einschränkungen stattfinden. Dabei hatten mehrere Ärzteverbände zuvor noch davor gewarnt, erneut die Gastronomie runterzufahren.
Es macht keinen Sinn, ein Hotel zu schließen mit Hygienekonzept, ein Restaurant zu schließen mit Hygienekonzept, Theater zu schließen mit Hygienekonzepten, wo keine Infektionen aufgetreten sind. Da werden Ressourcen vergeudet oder auch Existenzen zerstört,
sagte der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schanassit. Stattdessen sollte man sich künftig stärker auf den Schutz der Risikogruppen konzentrieren, fordern die Mediziner in ihrem Positionspapier. Die Reichweite von Verboten sei bald erschöpft, aber die Pandemie dürfte noch länger andauern und da sei man auf die Unterstützung der Bürger angewiesen.
Volker Findhammer zu den heute beschlossenen Einschränkungen. Und über das Maßnahmenpaket habe ich vor der Sendung mit Kirsten Kappert-Gonter gesprochen. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und ist Obfrau im Gesundheitsausschuss. Und als erstes habe ich sie gefragt, ob sie diese drastischen Einschränkungen denn für angemessen hält.
Also was ich richtig finde, ist, dass von diesem Maßnahmenpaket ein klares Signal ausgeht. Und das heißt, wir müssen die Pandemie ernst nehmen. Es ist dringend geboten, dass wir die Infektionszahlen reduzieren. Und das macht man eben, indem man Abstand herstellt, indem man die Bereiche, wo man sich infizieren kann, reduzieren kann und indem eben die AHA-Regeln für alle Menschen gelten. Und das heißt eben auch gerade im Privaten, dass wir leider da sehr diszipliniert sein müssen, dass wir uns möglichst mit wenig Leuten treffen. Und dass das jetzt sozusagen so einheitlich ist und dass die Länder da mit einer Stimme sprechen, das halte ich für ein gutes Signal und auch symbolisch dafür, dass es sozusagen halt jetzt müssen wir alle zusammenstehen. Im Detail finde ich, dass das Maßnahmenpaket nicht sozusagen den richtigen Fokus findet, weil es gerade die Bereiche, von denen wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass sie sehr gute Hygienekonzepte haben, dass sie sich sehr diszipliniert an die Abstandsregeln halten. Ich denke da vor allem an die Kultureinrichtungen, die Theater, dass nun gerade diese Bereiche wieder geschlossen werden sollen. Das halte ich für nicht nachvollziehbar. Und die Gefahr ist, dass wenn wir jetzt im öffentlichen Raum die Begegnungsräume so eng machen, dass sich dann noch mehr ins Private verlagert und da ist es nachvollziehbarerweise eben nicht gut kontrollierbar, die Situation, und es vielmehr im Verborgenen. Also da finde ich den Fokus falsch gewählt.
Aber das heißt, Sie hätten Kulturbereich, Gastronomie und so weiter offen gelassen. Das hätte ja im Grunde bedeutet, alles so weiter wie bisher.
Ich hätte insbesondere den Kulturbereich offen gelassen und ich hätte in der Gastronomie dafür gesorgt, dass die Abstandsregeln noch strenger eingehalten werden. Aber klar ist, und das sage ich auch als Ärztin, Maßnahmen müssen ja gezielt sein und müssen nachvollziehbar sein. Und wir wissen, es geht um Abstand und es geht darum, dass sich Menschen nicht in größeren Gruppen treffen. Und wenn man jetzt die Bereiche, die kontrolliert diese Hygiene- und Abstandsregeln einhalten, im öffentlichen Raum so schließt und so eng macht, dann hat man eben die Gefahr, dass sich das verdrängt in den privaten Bereich. Und da habe ich wirklich große Sorgen.
Sie haben jetzt den privaten Bereich angesprochen. Da sagt man ja jetzt schon, dass das eigentlich die relevante Infektionsquelle ist. Müsste man da dann nicht eigentlich ran?
Also das meine ich eben mit, dass die Balance des Fokus hier nicht ganz stimmt. Ich glaube, dass noch ein viel stärkeres Signal gesetzt werden muss, dass wir sagen, im privaten Bereich müssen wir jetzt mehr Abstand halten und uns da auch sozusagen mehr am Riemen halten und das für eine bestimmte Zeit auch strenger einhalten, deutlich strenger, als das bisher der Fall war.
Aber das heißt, in dem Bereich, wo wahrscheinlich die meisten Infektionen stattfinden, da kann man weiter nur an die Vernunft der Menschen appellieren.
Ja, und das würde ich aber noch stärker fokussieren. Also das hätte ich mir gewünscht, dass das in diesem Papier noch stärker fokussiert wird, weil 2 Haushalte mit bis zu 10 Personen, das kommt mir doch noch relativ umfassend vor. Aber was nicht passieren darf, und das wird ja auch sozusagen subkutan hier irgendwie angesprochen, dass wir irgendwie sagen, in den häuslichen Bereich kommen jetzt die Ordnungsämter und gucken danach. Also das wäre ein Grundrechtseingriff, der überhaupt nicht mehr tragbar wäre. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass diese weitreichenden Einschnitte jetzt nicht allein von der Exekutive entschieden werden sollten, sondern dass hier die Parlamente dringend, und zwar die Länderparlamente sowie auch der Bundestag, jetzt rasch dieses Maßnahmenpaket debattieren sollten und dann eben entweder in Nuancen noch anpassen oder auch tragen. Ja, das wäre ja auch eine Variante, aber das, da müssen die Parlamente jetzt mit ins Boot.
Wenn das jetzt durch den Bundestag müsste, würden Sie dem Paket dann so zustimmen?
So wie es jetzt ist, würde ich dem nicht zustimmen. Ich glaube, dass auch maßgebliche Teile meiner Fraktion nicht in allen Details zustimmen würden, insbesondere was den Kulturbereich anbelangt. Gehe ich davon aus, dass das anders aussehe, wenn das durch die Parlamente bestimmt würde.
Thüringen hat ja jetzt als einziges Bundesland gesagt, dass man die Maßnahmen da vom Parlament bestätigen lassen will. Jetzt sind ja die Grünen auch Teil von 11 Landesregierungen. Also warum haben die Grünen da nicht in den anderen Bundesländern auch drauf gedrungen?
Thüringen hat ja eine Protokollnotiz gemacht. Von Bremen weiß ich, das ist ja mein Bundesland. Da wird die bremische Bürgerschaft, welches ja das Landesparlament ist, jetzt am Samstag, am Reformationstag ab 10 Uhr eine Sondersitzung machen, genau zu dem Maßnahmenpaket und das auch debattieren. Und das halte ich auch für richtig so.
Sie haben selber jetzt schon in Frage gestellt, ob da jede Maßnahme so zielführend ist. In den letzten Monaten wurden ja immer wieder Maßnahmen von Gerichten gekippt, eben weil die entweder als unverhältnismäßig eingeschätzt wurden oder weil die Wirksamkeit nicht ersichtlich war. Rechnen Sie jetzt damit, dass eine Klagewelle kommt und die Maßnahmen dann reihenweise wieder gekippt werden?
Das wäre auch ein problematisches Signal, weil also es muss jetzt ja sozusagen uns allen deutlich sein, es geht darum, die Infektionszahlen runterzubringen. Mit dieser Pandemie ist nicht zu scherzen. Und wenn jetzt einzelne Maßnahmen gekippt würden und andere nicht, also da würde ich schon denken, dass das auch der Akzeptanz insgesamt schadet. Deshalb würde ich es für den zielführenderen Weg halten, dass man sagt, man nimmt jetzt dieses Paket, man nimmt das auch ernst und wertschätzt, dass die Ministerpräsidentinnen gemeinsam zu diesem Ergebnis gekommen sind. Und das gucken sich die Parlamente jetzt an und beschließen nochmal, was wollen sie auch umfassend mittragen und wo wollen sie im Detail nochmal nachsteuern. Und das wäre sozusagen der parlamentarisch-demokratische Weg, den fände ich jetzt den gebotenen. Grundsätzlich brauchen wir ja das Signal rein in die Bevölkerung. Das heißt, bitte Leute, haltet euch an die Abstandsregeln, tragt die Masken, sie schützen, lüftet. Und was ganz entscheidend ist, dass die Schulen und Kitas weiter offen gehalten werden, das halte ich für sehr richtig. Aber auch hier muss man jetzt natürlich endlich dafür sorgen, dass da also die Möglichkeit zum Lüften besteht, Lüftungsmaßnahmen getroffen werden. Über die Sommerferien ist da viel zu wenig passiert. Man muss jetzt, wenn man diesen Lockdown jetzt so durchführen will und wird, dafür sorgen, dass in 4 Wochen das so ist, dass man wirklich dann gut wieder hochfahren kann und nicht jetzt die Hände in den Schoß legt, sondern jetzt konkret handelt, damit es dann in Zukunft besser wird.
Sagt Kirsten Kappert-Gunter, Obfrau der Grünen im Gesundheitsausschuss. Besten Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Auch in Frankreich wird das öffentliche Leben angesichts der stark steigenden Infektionszahlen weiter heruntergefahren. Und zwar noch mal ein ganzes Stück drastischer als in Deutschland. Dort sollen die Menschen das Haus dann nur noch in ganz dringenden Fällen verlassen. Emmanuel Macron hat in seiner Fernsehansprache von einem brutalen Bremsmanöver gesprochen. Jürgen König mit den Einzelheiten.
Angesichts von zuletzt über 50.000 täglichen Corona-Neuinfektionen hatten französische Mediziner davor gewarnt, die zweite Corona-Welle werde stärker sein als die erste. Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Beirat der Regierung hatten sie mehrfach einen zweiten Lockdown gefordert. Diesem Drängen gab Staatspräsident Emmanuel Macron nun nach. In seiner Fernsehansprache am Abend sagte er:
Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations.
Wenn wir jetzt nicht hart auf die Bremse treten im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus, werden unsere Krankenhäuser bald voll sein und wir haben nicht mehr die Möglichkeit, wie im Frühjahr, Patienten in andere Krankenhäuser zu bringen, denn das Virus ist überall. Wenn wir jetzt nicht hart auf die Bremse treten, müssen Ärzte bald entscheiden, wen sie aufnehmen und wen nicht, wen sie also leben lassen und wen vielleicht nicht. Das wäre mit den Werten unseres Landes nicht vereinbar. Das ist inakzeptabel.
Ce qui compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, de ce qu'est la France, de ce que nous sommes, est inacceptable.
Der Lockdown wird für ganz Frankreich gelten. Er beginnt am Freitag um 0 Uhr und gilt vorerst bis zum 1. Dezember. Bars und Restaurants müssen geschlossen bleiben, ebenso alle Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Produkte verkaufen. Öffentliche Veranstaltungen wie auch Demonstrationen sind verboten. Nur noch in dringenden Fällen dürfen die Heimatregionen verlassen werden. Triftige Gründe braucht auch, wer nur auf die Straße gehen will, etwa für Einkäufe, Arztbesuche oder die Pflege von Angehörigen. Diese zwingenden Gründe müssen in einer Erklärung schriftlich angegeben werden. Die Bescheinigungen sind der Polizei auf Verlangen vorzuzeigen. Anders als bei der ersten Corona-Welle bleiben Kindergärten und Schulen sowie öffentliche Verwaltungseinrichtungen unter strengen Hygieneauflagen geöffnet. Wichtige Wirtschaftszweige sollen weitgehend in Betrieb bleiben, um die Schäden für die Unternehmen und damit der Gesellschaft so gering wie möglich zu halten. Dabei soll, wo immer es geht, auf Heimarbeit gesetzt werden. Die bestehenden Kurzarbeitregelungen werden fortgeführt, wo nötig erweitert. Für Selbstständige wie für kleine und mittlere Unternehmen kündigte Macron zusätzliche Hilfen an. Die französischen Grenzen zu den Nachbarländern bleiben offen. Die Lage sei dramatisch, so der Präsident. Er mahnte zu Einigkeit und Verantwortlichkeit. Nur wenige Generationen standen vor solchen Herausforderungen. Eine Pandemie von historischen Ausmaßen, die internationalen Krisen, der Terrorismus, die Spaltung der Gesellschaft, die wirtschaftliche und soziale Krise infolge der ersten Corona-Welle. Aber ich habe Vertrauen in uns, in Sie. Ich habe Vertrauen in unsere Fähigkeit, diese Bewährungsprobe zu bestehen. Wir müssen sie bestehen, jeder an seinem Platz. Und wir werden sie bestehen, wenn wir geeint sind. Wir brauchen einander, wir sind eine geeinte und solidarische Nation. Und das ist die Bedingung dafür, dass wir es schaffen. Wir sind Frankreich.
Nous sommes une nation unie et solidaire, et c'est à cette condition que nous y arriverons. Nous sommes la France.
Details der Regelungen sollen umgehend bekannt gegeben werden. Vorgesehen ist auch eine Debatte und eine Abstimmung im Parlament.
Jürgen König zu den neuen Corona-Maßnahmen in Frankreich. Die EU-Kommission hat sich heute auch mit dem Thema Corona beschäftigt. In anderen europäischen Ländern, also in Spanien, Belgien, Tschechien oder eben Frankreich, wie wir gerade gehört haben, da sieht die Lage ja noch wesentlich ernster aus als in Deutschland. Was die EU jetzt tun will, berichtet Peter Kapern und startet mit Ursula von der Leyen, die ein ziemlich dramatisches Bild von der Lage gezeichnet hat.
Wir erwarten, dass diese Zahlen in den nächsten 2 bis 3 Wochen weiter ansteigen werden, und zwar rapide. Wir haben es diesmal mit 2 Feinden zu tun. Dem Coronavirus selber und einer Corona-Fatigue, also einer zunehmenden Müdigkeit, was die Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona angeht.
Doch trotz dieser Müdigkeit müssten alle EU-Bürger ihren Beitrag im Kampf gegen die Pandemie leisten. Jetzt sei nicht die Zeit, locker zu lassen, fügte von der Leyen hinzu. Die EU-Kommission hat mit einer ganzen Reihe von Produzenten Verträge über die Lieferung von Impfstoffen abgeschlossen, die derzeit noch in der Entwicklung sind. Realistischerweise müsse man aber davon ausgehen, dass sich nicht jeder Impfstoffkandidat auch als erfolgreich erweisen wird. Im günstigsten Falle aber, so von der Leyen, stünden der Europäischen Union im kommenden Jahr 700 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung.
This is more than necessary in the European Union. Would include also our donations to low and middle income countries.
Das seien mehr Dosen, als in der Europäischen Union mit ihren 450 Millionen Einwohnern benötigt würden. Die Zahl beinhalte auch die von der EU versprochene Versorgung ärmerer Länder mit Impfstoffen. Frühestens ab April nächsten Jahres, so die Kommissionspräsidentin, würden Impfstoffe in großem Umfang erhältlich sein. Bis dahin aber müsse die Pandemie auf andere Weise bekämpft werden. Und zwar nicht so wie während der ersten Welle im Frühjahr, als die EU-Mitgliedstaaten die Binnengrenzen schlossen.
Wir haben ja alle in dieser Krise gelernt, dass der reine nationale Blick sehr schnell an seine Grenzen gerät und dass es uns enorm stark macht, wenn wir als 27 europäisch gemeinsam handeln.
Deshalb will die Kommissionspräsidentin morgen Abend bei der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs einen Maßnahmenkatalog präsentieren, mit dem die EU-weite Kooperation und Koordination in der Corona-Krise verstärkt wird. Danach sollen zum Beispiel alle Mitgliedstaaten bis Mitte November eine nationale Impfstrategie entwickeln und in Brüssel vorlegen, damit sie miteinander verglichen und verbessert werden können. Die Kommission selbst will den Mitgliedstaaten Empfehlungen zum Umgang mit den neuen Corona-Schnelltests geben, für deren Ankauf sie 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Die Corona-Warn-Apps, die es mittlerweile in 19 Mitgliedstaaten gibt, sollen endlich miteinander vernetzt werden, damit sie auch grenzüberschreitend funktionieren. Und außerdem sollen die Mitgliedstaaten der EU-Seuchenschutzbehörde ECDC mehr Daten über die Pandemieentwicklung liefern.
This will help us to know, for example, where there is ICU capacity. Or cross-border patient care can be organized when needed.
Durch den gemeinsamen Zugriff auf die Daten sei es zum Beispiel möglich zu erkennen, wo noch freie Kapazitäten auf den Intensivstationen vorhanden seien und wo im Bedarfsfall Covid-Patienten grenzüberschreitend versorgt werden können. Aus von der Leyens Liste spricht die Hoffnung, dass in der zweiten Welle Verwerfungen wie im Frühjahr vermieden werden können. Damals hatten Deutschland und Frankreich etwa den Export medizinischer Hilfsmittel blockiert, was im schwer von Corona gekennzeichneten Italien für Empörung gesorgt hatte. Ursula von der Leyen hofft, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Lektion gelernt haben.
No member state will safely emerge from the crisis until everyone does.
Kein Mitgliedstaat werde aus der Krise herauskommen, solange das nicht allen Mitgliedstaaten gelinge.
Peter Kapern mit den aktuellen Informationen aus Brüssel. Und um jetzt 23.30 Uhr der Blick auf weitere wichtige Themen des Tages in Kürze. Das Bundeskabinett hat beschlossen, dass der Mindestlohn steigen soll in mehreren Stufen auf dann 10,45 Euro im Sommer 2022. Eva Ellermann berichtet.
In 4 Halbjahresschritten wird der Mindestlohn angehoben, von jetzt 9,35 Euro bis auf 10,45 Euro pro Stunde. Dabei fallen die ersten 3 Stufen recht klein aus, mit 15 Cent, 10 Cent und 22 Cent. Damit soll auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie Rücksicht genommen werden. Die ersten Erhöhungsschritte bleiben deshalb unterhalb der erwarteten Entwicklung der Tariflöhne. Die letzte Erhöhung 2022 soll dann 63 Cent ausmachen. Das Kabinett folgt der Empfehlung der Mindestlohnkommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften. Insgesamt bringe die Entscheidung Lohnerhöhungen von über 1,3 Milliarden Euro, so die Schätzung des Bundesarbeitsministeriums. Nach den letzten Zahlen des Statistischen Bundesamtes arbeiteten im vergangenen Jahr rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland zum Mindestlohn. Die Erhöhung des Mindestlohns war eines der zentralen Ziele der SPD in der Großen Koalition. Allerdings hatte sie als Wunschziel eine Erhöhung auf 12 Euro pro Stunde angestrebt.
Vor ungefähr einer Woche hatten sich die EU-Landwirtschaftsminister ja auf eine Reform der Agrarsubventionen geeinigt. Julia Klöckner sieht darin einen großen Wurf. Kritiker allerdings sprechen eher von einer vertanen Chance. Und heute war die Agrarreform auch Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Birgit Schmeitzner.
Der Vorwurf, den die Grünen der Bundesregierung machen, sie habe bei der Verhandlung über eine neue europäische Agrarpolitik nicht genug dafür getan, dass Landwirtschaft, Klimakrise und Artensterben besser entgegenwirke. Grünen Agrarpolitiker Ostendorf sagte, die Maßnahmen kämen nur in schmerzfreien Dosen. 80% der Milliardensubventionen seien weiter nur an Minimalbedingungen für mehr Umweltschutz geknüpft. Auch seien 4 Jahre für die Umsetzung zu lang. Kritik kommt auch aus der SPD, die findet, dass der Kompromiss mit den anderen 26 europäischen Staaten nicht ausreicht. Landwirtschaftsministerin Klöckner entgegnete, die Reform mache die Agrarpolitik nachhaltiger. Über Maximalforderungen der Grünen, so Klöckner weiter, schüttelten Praktiker den Kopf. Von 100% Blühstreifen werde keiner satt. Wer ganz auf Pflanzenschutz verzichte, der opfere Ernten. Bei der Agrarreform ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. EU-Staaten, Europaparlament und Kommission haben ihre Positionen bestimmt. Jetzt müssen sie noch gemeinsam einen Kompromiss finden.
Mit der Lkw-Maut nimmt Deutschland im Jahr mehrere Milliarden Euro ein. Das Geld fließt dann in Erhalt und Neubau von Straßen. Aber einberechnet in die Gebühren sind auch Kosten für die Verkehrspolizei. Dagegen hat ein polnischer Spediteur geklagt und hat vom Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. Philipp Rayon.
Konkret geht es um die Kosten für die Verkehrspolizei auf Bundesfernstraßen. Diese Kosten stellt die Bundesrepublik seit Jahren anteilig den Lkw-Fahrern in Rechnung. Zu Unrecht, wie die höchsten EU-Richter nun urteilten. Denn diese Berechnung verstößt gegen das Europarecht. Im entschiedenen Fall hat ein polnischer Spediteur knapp 12.500 Euro Mautgebühren von der Bundesrepublik zurückverlangt, die er nun auch erhalten dürfte. Seine Klage gilt als Musterklage für viele weitere Speditionen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte den EuGH vorab um Klärung europarechtlicher Fragen gebeten. Die Antwort des EuGH? Die Maut darf nur Infrastrukturkosten beinhalten, also zum Beispiel Kosten für Betrieb und Instandhaltung. Die Polizeikosten zählen aber nicht dazu. Und darauf können sich Lkw-Fahrer auch unmittelbar berufen. Das geht aber vorerst nur, wenn sie bereits geklagt haben oder ihre Ansprüche noch nicht verjährt sind. Für die Bundesrepublik geht es dabei um viel Geld. Bei der mündlichen Verhandlung in Luxemburg hatte das Bundesverkehrsministerium vorgetragen, dass für die Verkehrspolizei jedes Jahr Ausgaben von 200 Millionen Euro anfallen, die den Lkw zuzurechnen sind. Diese kann die Bundesrepublik künftig nicht mehr zurückverlangen. Die Maut muss nun neu berechnet werden.
Der Streit zwischen der Türkei und Frankreich geht weiter. Erdogan hatte Macron ja Islamfeindlichkeit vorgeworfen und hatte dazu aufgerufen, französische Produkte zu boykottieren. Jetzt hat das Satiremagazin Charlie Hebdo mit einer Karikatur des türkischen Präsidenten nachgelegt. Uwe Lüb.
Die Türkei will gegen das französische Satiremagazin Charlie Hebdo unter anderem juristisch vorgehen. Das Präsidialamt kündigte zudem diplomatische Schritte an. Die zuletzt von Charlie Hebdo veröffentlichte Karikatur des türkischen Präsidenten Erdogan zeige, Zitat, Feindseligkeit gegenüber Türken und dem Islam. Die Staatsanwaltschaft in Ankara hat Ermittlungen gegen die Herausgeber der Zeitschrift eingeleitet. Erdogans Sprecher Altun hatte zuvor von kulturellem Rassismus und der Verbreitung von Hassbotschaften gesprochen. Und weiter schreibt er auf Twitter, die antimuslimische Agenda von Frankreichs Präsident Macron trägt Früchte. Die Karikatur heizt den Streit zwischen Erdogan und seinem französischen Kollegen Macron weiter an. Der Streit ist nach dem Mord an einem Lehrer in Paris eskaliert, der Karikaturen als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt hatte. Macron hat daraufhin angekündigt, schärfer gegen Islamismus vorzugehen und dass es in Frankreich weiterhin Karikaturen geben werde. Als Reaktion darauf hat Erdogan Macrons Geisteszustand bezweifelt und Anfang der Woche dazu aufgerufen, französische Waren zu boykottieren. Oppositionspolitiker in der Türkei weisen den Aufruf zurück.
Auch die Anleger haben heute natürlich darauf geguckt, welche Corona-Maßnahmen beschlossen werden und wie stark die Wirtschaft dann heruntergefahren wird. Die Reaktionen an der Börse fasst Bianca von der Au zusammen.
Nach und nach sickerten die Beschlüsse vom Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs durch. Die neuen Einschränkungen für November waren auch an der Börse das alles bestimmende Thema. Der DAX schon seit Handelsbeginn im Abwärtstrend. Zum Schluss verlor der Leitindex gut 4,2% auf 11.560 Punkte. Von seinem Zwischenhoch Anfang September bei über 13.000 Punkten ist der DAX damit rund 14% entfernt. Auch verhältnismäßig gute Nachrichten von Unternehmen konnten am heutigen Tag keine Gegenbewegung auslösen. Die Deutsche Bank schreibt im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen. Die Aktie kurz im Plus, rutscht dann aber auch ins Minus. Genau wie alle anderen DAX-Titel, mit Ausnahme von Delivery Hero. Der Online-Essenslieferant machte im dritten Quartal fast doppelt so viel Umsatz wie im Vorjahr. Corona sei Dank. Weltweit lassen sich immer mehr Menschen Essen aus einem Restaurant nach Hause liefern. Das wird wohl auch in den nächsten Wochen in Deutschland der Fall sein, da ja Gastronomiebetriebe im November schließen müssen. Unterdessen warnen Volkswirte vor den Folgen eines erneuten Lockdowns. Viele Unternehmen seien wegen des ersten Lockdowns im Frühjahr noch sehr geschwächt. Der Chefvolkswirt der Commerzbank warnt, man könne die Wirtschaft nicht wie eine Lampe ein- und abschalten, ohne dass es zu massiven Schäden komme.
Und der US-Leitindex Dow Jones, heute mit einem Minus von 3,4 Prozentpunkten, steht aktuell bei 26.500 Punkten. Seit Tagen gehen in Polen Menschen gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts auf die Straße. Das ist in Polen ja eh schon sehr restriktiv. Abtreibungen sind nur in ganz wenigen Fällen möglich. Der regierenden Peace-Partei und der katholischen Kirche, der reicht das aber noch nicht. Sie wollen quasi ein Totalverbot von Abtreibungen durchsetzen. Und heute haben Frauenrechtsgruppen deshalb zu einem Generalstreik aufgerufen. Jan Palukat berichtet aus Warschau.
Streik der Beschäftigten vor der Krakauer Uniklinik. Vorbeifahrende Autofahrer geben per Hupzeichen Zustimmung zu erkennen. Es ist eine der ersten frühmorgendlichen Protestaktionen des sogenannten Frauenstreiks, zu dem die gleichnamige Gruppe landesweit nun tatsächlich aufgerufen hat. Und eine besonders kurze. Schließlich wird das Klinikpersonal derzeit wegen der Corona-Krise dringend gebraucht. Streik in Anführungszeichen, denn rein rechtlich ist es keiner und Teilnehmer müssen unbezahlten Urlaub nehmen. Viele Universitätsleitungen allerdings erklärten sich solidarisch und sagten Lehrveranstaltungen ab, so die traditionsreiche Jagiellonen-Universität Krakau. Von der Opposition regierte Städte wie Warschau erlaubten städtisch Beschäftigten ebenfalls teilzunehmen. In Warschau ordnete Bürgermeister Czaskowski sogar die Beflaggung von Bussen und Straßenbahnen an. Es ist ein landesweiter Aufstand auch gegen den mächtigen Peace-Parteichef Kaczynski, der am Vortag in einer Videobotschaft die Proteste unter anderem unter Bezug auf die Corona-Pandemie scharf kritisiert hatte. Derzeit sind Versammlungen von mehr als 5 Personen verboten. Diese Demonstrationen werden viele Menschenleben kosten. Die, die dazu aufrufen und daran teilnehmen, begehen somit ein schwerwiegendes Verbrechen. Und die Behörden haben das Recht und auch die Pflicht, dagegen vorzugehen. Besonders ging Kaczynski darauf ein, dass auch Kirchen zur Zielscheibe wurden, sei es durch Proteste während der Messen, sei es durch Schmierereien an Kirchenwänden. Das Innenministerium zählte 22 Störungen von Gottesdiensten und 79 Sachbeschädigungen an Fassaden. 76 Personen seien deswegen festgenommen und 101 Verfahren eingeleitet worden. In Polen droht bei Verletzung religiöser Gefühle bis zu 2 Jahre Haft. Parteichef Kaczynski rief Anhänger auf, die Kirchen im Land um, so wörtlich, jeden Preis zu verteidigen. Ziel der Protestaktionen sei es, Polen zu zerstören, behauptete der Parteichef in seiner Videobotschaft. Dabei wurde innerhalb der Protestbewegung durchaus kontrovers diskutiert, ob Gottesdienste der richtige Ort für Proteste sind. Einige waren allerdings der Meinung, dass nur so bestimmte Bevölkerungskreise erreicht würden, zumal die staatlichen Medien erst gar nicht und dann stark abwertend über die Proteste berichteten. Die Bewegung Frauenstreik ist ein loser Zusammenschluss ohne feste Organisationsstruktur. Trotzdem kursierten Forderungen der Bewegung, die längst über das Abtreibungsthema hinausgehen. Marta Lempart, prominente Mitinitiatorin der Bewegung, meinte ebenfalls in einem Internetvideo, hier in gekürzter Fassung: Wir wollen ein wahres Verfassungsgericht, ein richtiges oberstes Gericht. Wir wollen mehr Geld für Gesundheit, Arbeitnehmerschutz, Hilfen für Unternehmen, Geld für die Kultur. Wir wollen volle Frauenrechte, legale Abtreibungen, Sexualkunde, Verhütungsmittel. Wir wollen Menschenrechte, einen weltlichen Staat, ein Ende der Finanzierung der Kirche über den Haushalt, Schulen frei von Kirche. Wir wollen einen Rücktritt der Regierung und einen Konsultationsrat wie in Belarus, der daran arbeitet, wie man das Chaos ordnet, das Peace angerichtet hat. Stimmen auch innerhalb der Regierungsfraktion, man müsse jetzt ein Stoppsignal setzen und einen Kompromiss ausloten, sind aber mit Kaczynskis Ansprache vorerst übertönt.
Jan Paluka zum Frauenstreik in Polen. Berlins Bürgermeister Michael Müller wird nicht noch einmal Landeschef von Berlin. Dafür will er jetzt in den Bundestag und hat sich mit Charlottenburg-Wilmersdorf allerdings genau den Wahlkreis ausgesucht, wo auch seine Staatssekretärin Sausan Çebli antreten wollte. Dass die sich auf eine Kampfkandidatur eingelassen hat, hat für ziemliche Diskussionen in der Partei gesorgt. In der Mitgliederbefragung hat sich Müller jetzt aber gegen Çebli durchgesetzt. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Sausan Çebli mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Die Staatssekretärin in der Berliner Senatskanzlei, 42 Jahre alt, trat gegen ihren Chef an, gegen Michael Müller, den regierenden Bürgermeister Berlins. Aber ihr Plan ging nicht auf. Im Kampf um die SPD-Kandidatur für das Bundestagsmandat im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf siegte der Chef gegen seine Mitarbeiterin. Müller gewann 58% der Stimmen, Çebli 42%. 2500 Parteimitglieder in dem Westberliner Innenstadtbezirk waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und tatsächlich beteiligten sich 60% von ihnen an der Abstimmung. Es handelte sich nur um eine Umfrage. Das Ergebnis ist nicht bindend. Erst im November wird der Kandidat der SPD für den Bundestag bei einer Wahlkreiskonferenz endgültig aufgestellt. Aber nach Müllers deutlichem Sieg gilt es als wahrscheinlich, dass die SPD-Mitglieder von Charlottenburg-Wilmersdorf ihn auch wirklich aufstellen. Allerdings gewann bei den letzten Bundestagswahlen der Kandidat der CDU. Dennoch kann sich Michael Müller nun gute Chancen ausrechnen, über die Landesliste in den Bundestag einzuziehen, falls er das Direktmandat nicht erobern sollte. Hätte Schäbli gegen Müller gewonnen, hätte das einen beispiellosen Bruch in der Karriere des regierenden Bürgermeisters bedeutet. Denn auf Landesebene hat Müller bereits das Vertrauen seiner Partei verloren. Am Samstag wird die Berliner Landes-SPD neue Vorsitzende wählen. Das Duo Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin, und Raed Saleh, Fraktionsvorsitzender der SPD im Abgeordnetenhaus, steht zur Wahl. Weil der 55-jährige Michael Müller als Berliner regierender Bürgermeister so wenig populär ist, hatte sich Sausan Schäbli mit ihrer Kampfkandidatur Chancen ausgerechnet. Sie verkörpert eine andere SPD, weiblich, jünger, die Tochter aus einer Migrantenfamilie. Sausan Schäbli wurde 1978 in Berlin geboren, als 12. von 13 Kindern einer palästinensischen Familie. Sie studierte Politologie, machte Karriere in der Berliner Verwaltung und stieg 2014 zur stellvertretenden Sprecherin des früheren Bundesaußenministers Frank-Walter Steinmeier auf. Seit 2016 ist sie Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement in der Berliner Senatskanzlei. Schäbli ist bekannt für einen manchmal rüden Ton. Wenn ihr die Berichterstattung über ihr politisches Handeln nicht gefällt, ruft sie gelegentlich persönlich bei Journalisten an und beschwert sich. Nach ihrer Niederlage gratulierte Sausan Schäbli ihrem Mitbewerber Müller zur Nominierung. Sie sei überzeugt, schrieb sie in einer Stellungnahme, dass der faire demokratische Wettbewerb der vergangenen Wochen der SPD nicht geschadet habe. Sie werde Michael Müller bei seiner Bundestagskandidatur voll unterstützen. Zudem werde sie sich dafür engagieren, dass die SPD im Bezirk in Berlin und auf Bundesebene mehr junge Frauen und mehr Menschen mit Migrationsgeschichte zur Wahl stelle.
Michael Müller hat sich gegen Sausan Schäbli durchgesetzt. Der Bericht war das von Sebastian Engelbrecht. Der plötzliche Tod von Parlamentsvize Thomas Oppermann hat Politiker über die Parteigrenzen hinweg bestürzt. Viele haben sich zu Wort gemeldet und haben sich sehr positiv über ihn als Menschen und als Politiker geäußert. Und heute hat der Bundestag mit einer Trauerfeier Abschied von Oppermann genommen. Frank Capellan.
Gerhard Schröder ist gekommen, der Mann, der ihn als Regierungschef in Niedersachsen in sein Kabinett holte. Weggefährten wie Stefan Weil und Sigmar Gabriel sitzen im Saal. Auch Andrea Nahles, die ihm als Fraktionsvorsitzende gefolgt war. Die Kanzlerin, die den Sozialdemokraten als verlässlichen Partner in der Großen Koalition gewürdigt hatte, nimmt an der Gedenkstunde teil. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wendet sich auch an die Lebensgefährtin und drei seiner Kinder, die ebenfalls nach Berlin gereist sind.
Es berührt uns sehr, dass Sie, sehr geehrte Frau Kirchhoff, zusammen mit drei Kindern des Verstorbenen heute unter uns sind.
Seit 2005 gehörte Thomas Oppermann dazu. Meist war er dabei, wenn hier der Gong zum Sitzungsbeginn ertönte. Heute hängt ein großes schwarz-weißes Porträt an der Rückseite des Plenarsaales, ein typisches Foto. Oppermann mit einem verschmitzten Lächeln. Ein Blumengebinde liegt auf seinem Platz, drei weitere zu Füßen des Präsidiums, dort, wo er als Vizepräsident ein ums andere Mal auch Wolfgang Schäuble ablöste.
Seine bemerkenswerte Fähigkeit, Brücken zwischen unterschiedlichen Auffassungen und Interessen zu bauen, wurde in dieser Funktion einer breiteren Öffentlichkeit erst richtig bewusst. Auch der feine Humor und die Selbstironie, die ihn auszeichneten.
Sein Gespür für feine Ironie hat er in der Tat auch in der Rolle des Vizepräsidenten des Hohen Hauses nie verloren.
Ich kann Ihnen nicht verbieten, während der Debatte Zeitung zu lesen, aber wenn Sie die Zeitung so hochhalten, könnte der falsche Eindruck entstehen, dies sei ein Kaffeehaus. Es ist aber ein Arbeitsparlament.
Ein lausbubenhaftes Auftreten war Markenzeichen des Mannes mit dem jungenhaften Gesicht.
Er sagte selbst über sich, ich bin oft gegen den Strom geschwommen. So haben wir noch im Deutschen Bundestag erlebt.
Ähnlich schildert das heute im Bundestag der Mann, der das Amt ausübt, das auch Thomas Oppermann 4 Jahre lang bekleidete. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.
Mit ihm verlieren wir einen angesehenen Sozialdemokraten, einen leidenschaftlichen Abgeordneten und eine bedeutende politische Persönlichkeit.
Dass Thomas Oppermann darum bemüht war, Ämter auch mit Humor auszuüben, hat der glühende Fußballfan auch gezeigt, als er selbst der SPD-Fraktion im Bundestag vorstand.
Das größte Geschenk für mich ist allerdings nicht, dass ich an meinem Geburtstag auf die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin antworten darf, sondern dass... Das größte Geschenk ist, dass gestern Abend Borussia Dortmund in einem großartigen Spiel 3:2 gegen Bayern München gewonnen hat.
Mit deutlichen Ansagen konnte er auch anecken, polarisieren. Auch daran erinnert heute Rolf Mützenich.
Er beherrschte in der Tat die Abteilung Klartext und Attacke, genauso wie staatstragende Auftritte.
Erst im August hatte der vierfache Familienvater angekündigt, im kommenden Jahr nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Viermal hatte er in seinem Wahlkreis Göttingen das Direktmandat geholt. Der 66-Jährige hatte viele Pläne, auch außerhalb des Hauses, das ihm heute die letzte Ehre erwies.
Vielen Dank.
Frank Capellan über die Trauerfeier im Bundestag und mit einem Rückblick auf das politische Leben von Thomas Oppermann. Chemnitz hatten die meisten, die in Deutschland Urlaub machen, wahrscheinlich nicht unbedingt als die Stadt auf dem Zettel, die man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Und in der Presse war Chemnitz in den letzten Jahren auch eher mit negativen Nachrichten, vor allem mit rechten Aufmärschen. Heute kann sich die Stadt allerdings freuen über die Nachrichten, denn sie wurde als europäische Kulturhauptstadt für das Jahr 2025 ausgewählt. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz berichtet.
Wir haben wieder einen Umschlag vorbereitet. Chemnitz. Herzlichen Glückwunsch.
Als die Juryvorsitzende Silvia Ammann heute Nachmittag nach mehrstündigen Beratungen die Entscheidung im Livestream verkündet hatte, hielt es in der Chemnitzer Stadthalle niemanden mehr auf dem Sitz. Nach oben gereckte Hände bei Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig und all denen, die 4 Jahre am Bewerbungsprozess mitgearbeitet hatten.
Wir sind einfach glücklich und überwältigt und es wird der Stadt so gut tun.
Die SPD-Politikerin und scheidende Oberbürgermeisterin hatte die Bewerbung maßgeblich mit vorangetrieben, in Konkurrenz auch zur sächsischen Landeshauptstadt Dresden, dessen Bewerbung allerdings schon ausgeschieden war. Auch in Chemnitz hatten am Anfang viele Zweifel. Noch verstärkt, als im Sommer 2018 nach einem von Migranten begangenen Mord Rechtsextreme die Stadt zur Aufmarschbühne machten, vermeintlich Fremde durch die Stadt jagten, im Schulterschluss mit einem Teil der Chemnitzer Bürgerschaft.
Die Ereignisse, die die Stadt in einer Art und Weise an ihre Grenzen gebracht hat, die uns auch zum Teil sehr wehgetan haben. Und das hat dann eine neue Bewegung ausgelöst, jetzt erst recht. Wir wollen zeigen, dass wir so viel mehr sind als die Bilder, die 2018 um die Welt gegangen sind.
Schönen guten Tag, Herr Marstadt. Wir sind Kraftklub aus Chemnitz.
Dass Chemnitz anders ist, hatten schon die beiden Wir sind mehr Konzerte gegen Rechtsextremismus gezeigt und dabei die Kulturszene der Stadt enger zusammengebracht. Die Entscheidung für Chemnitz ist ein deutliches politisches Zeichen. Das machte auch die Juryvorsitzende Ammann in ihrer Vorrede klar. Wo wegen Corona-Angst wieder nationale Grenzen hochschnellen, müsse Kultur nun mehr denn je die Gesellschaften verbinden.
Europa braucht jetzt mehr denn je ein Klima der Offenheit und der Solidarität. Und Kunst und Kultur und das Engagement auf städtischer Ebene können dies leisten.
Chemnitz hatte sich in seiner Bewerbung als osteuropäische Stadt im westeuropäischen Kontext positioniert und als Stadt der Brüche, geprägt von sozialistischen Musterbauten und dem Erbe der einst florierenden Industrie. Mit dem Titel Kulturerbe stehen nun Millionenförderungen von der EU und bis zu 20 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen in Aussicht. Gefördert werden sollen eher kleine Projekte über die Stadt verteilt. Unter anderem will die Stadt 3000 typisch ostdeutsche Reihengaragen als Ateliers öffnen für Kreative aus ganz Europa.
Und nicht nur Kunst und Kultur erleben, sondern selbst Teil davon sein und selber was mitmachen. Das ist auch ein ganz neuer Ansatz und den werden wir hier wunderbar ausspielen.
Ob das gelingt, werden die kommenden 5 Jahre zeigen. Formal muss die heutige Juryempfehlung noch von den Kultusministern von Bund und Ländern bestätigt werden. Die Partnerkulturhauptstadt 2025 darf Slowenien bestimmen. Dort soll der Titelträger erst im Dezember verkündet werden.
Chemnitz wird Kulturhauptstadt Europas, der Beitrag von Alexander Moritz. Und um jetzt, 23.53 Uhr, ist es Zeit für die Presseschau, zusammengestellt von Dietmar Reichel und gesprochen von Volker Hengst.
Zu den neuen Corona-Auflagen schreibt die Frankenpost aus Hof: Egal, ob das Ganze nun als zweiter Lockdown verkauft wird oder als Lockdown-Light oder neuerdings etwas verniedlichend Wellenbrecher, die jetzigen Entscheidungen sind wuchtig, massiv, überwältigend, übertrieben und maßlos. Die Thüringer Allgemeine aus Erfurt kritisiert: Was wir kommunikativ in den letzten Tagen erlebten, erinnert an das hektische Treiben der Politik zu Beginn der Pandemie. Beschlussvorlagen werden nur unter Länderchefs mit dem gleichen Parteibuch gekungelt. Empörung wird öffentlich kundgetan. Versprechungen werden gemacht, die später nicht eingehalten werden. Die Südwestpresse aus Ulm hadert mit den Maßnahmen. Das Versprechen lautet nun: nur 4 Wochen. Ende November wird es vorbei sein mit den drastischen Einschränkungen. Pünktlich zur Adventszeit sollen wir wieder ausgehen dürfen. Weihnachten soll gerettet werden, als ob es darum ginge. Auch der Münchner Merkur ist unzufrieden mit der Corona-Strategie. Die von der Politik verordnete Medizin hat so schwere Nebenwirkungen, dass ihre dauerhafte Gabe so katastrophal ist wie das Virus selbst. Die Zeitung Rheinpfalz aus Ludwigshafen bemerkt: Wissenschaftlich begründbar ist das Herunterfahren des öffentlichen Lebens nicht, weil nur in 30% der positiven Corona-Infektionen die Ursache bekannt ist. Vor diesem Hintergrund ist das Verhalten der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin nicht mehr als ein Tappen im Dunkeln. Sie erheben die bloße Annahme des Risikos zur Gewissheit und lassen eine Antwort auf die Frage vermissen, was passiert, wenn die Maßnahmen nicht greifen. Die neuen Corona-Auflagen belasten vor allem den Dienstleistungsbereich. Der Berliner Tagesspiegel zeigt sich besorgt. Für die Gastronomie, aber auch für Kultureinrichtungen, Sportcenter und den Tourismus können sie sich erneut existenzgefährdend auswirken. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe ergänzen: Zwar will Finanzminister Olaf Scholz nochmals Milliarden locker machen, um die gröbsten Probleme zu lindern, doch das wird nicht reichen, um alle Betriebe zu retten. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz ist skeptisch. Ob die strengen Maßnahmen jetzt verhältnismäßig sind, daran sind sehr große Zweifel angebracht. Ebenso, ob sie vor Gericht Bestand haben werden. Gastronomie und Hotels etwa sind keine Treiber dieser Pandemie. Das Handelsblatt plädiert für einen anderen Ansatz im Kampf gegen Corona. Wir wissen, dass das Virus zwar nicht ungefährlich ist, aber auch nicht so todbringend wie anfangs vielerorts befürchtet. Es ist beherrschbar, auch ohne Lockdown.
Das war der Blick in die Zeitungskommentare. Vielen Dank dafür. Und damit geht diese Sendung langsam zu Ende. Gleich nach 0 Uhr in Fazit geht es um die Frage, wie die Kultur den heute beschlossenen Teil-Lockdown überleben soll. Und es gibt ein Gespräch zur Wahl von Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.